Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Zweiter Teil der Neuerung im Jahr 2026.
Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Auch heute wieder mit dabei Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica.
Hi. Hallöchen.
Und Julia Maulhardt ist auch mit dabei. Grüße dich.
Hallihallo.
Und ich bin Jerome Brunel und freue mich, dass es wieder Dienstag ist. Da gibt es nämlich immer die neueste Folge von E-Movotion. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was alles Neues kommt im Jahr 2026, sowohl für die E-Autofahrer als auch für die Verbrennerfahrer. Die haben wir ja nicht unterm Tisch fallen lassen. Wir wollten denen ja nochmal sagen, Leute, Benzin und Diesel wird leider teurer. Aber darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Diese Woche sprechen wir über andere Themen, die neu sind im Jahr 2026. Und da kommt was auf uns zu. Und damit hat sich die Julia sehr befasst, nämlich der Masterplan Ladeinfrastruktur. Da soll sich ja einiges ändern. Ich fange mal damit an, weil es mich am meisten interessiert, liebe Julia. Die anderen Themen kannst du ja dann noch vorstellen. Es gibt dann neue Richtlinien für E-Lkw und die Ladeinfrastruktur in den Depots.
Genau, richtig. Also im Prinzip haben wir das Thema, dass die Mautbefreiung, die ja schon mal da war, jetzt auch wieder weiter verlängert wird. Das ist natürlich für die Investitionsentscheidung, wenn ich mir so ein teures Teil kaufe, wirklich essentiell. Weil gerade, wir wissen ja ganz genau, Versand darf für uns mal nichts kosten und eine Retour muss sowieso schon gratis sein. Also insofern spitzen sie den Bleistift dann dreimal an. Genau, und dementsprechend müssen sie natürlich die noch teureren Fahrzeuge irgendwie wieder in der TCO reinbekommen. Das heißt, wenn ich dann 34 Cent Maut pro Kilometer spare, habe ich im Prinzip den Diesel, den ich sonst verfahren hätte, eigentlich schon wieder raus. Das heißt, das bisschen, was ich dann noch an Strom obendrauf zahle, ist im Prinzip, ja, und plus die Maut beim LKW, beim Diesel, dann im Prinzip schon wieder drin.
Das heißt aber eigentlich, wer heutzutage noch einen Diesel-LKW kauft, kann nicht rechnen, oder?
Ja, der
aber
kann
es
nicht
einfach
nur
billiger ist. Klar, jetzt kostet ein E-Actros, ich weiß nicht, eine 250.000 Euro, 250.000, das ist, glaube ich, doppelt so teuer wie ein normaler Diesel-LKW, aber das holt man doch ruckzuck wieder ein, oder?
Ja, wenn man viel Autobahn fährt, auf jeden Fall, weil da greift ja diese Mautbefreiung. Ansonsten ist es tatsächlich schwierig. Also sobald du im Verteilerverkehr bist und die Autobahn meidest, wird das schon irgendwie muss der Bleistift nochmal angespitzt werden, da müssen die Routen einfach auch passen. Da musst du viel am Depot laden, also günstiger als das, was du an den Autobahnen sozusagen an Strom bezahlst. Also das ist immer ein individuelles Rechenbeispiel, diese TCO-Betrachtung. Und da ist jeder Spediteur tatsächlich eigens gefragt, seine eigene Rechnung aufzumachen. Da gibt es aber ganz viele Tools und auch ganz viele Berater, die sich darum kümmern, da im Prinzip bei dem Umstieg zu helfen.
Nochmal zurück zum Masterplan Ladeinfrastruktur und auch nochmal bei den LKWs. Es ist ja so, dass viele LKWs jetzt ganz einfach an Stationen laden, die für Autofahrer eigentlich gebaut worden sind und dann mehrere Stationen eventuell blockieren oder auf jeden Fall immer abhängen müssen, was ja auch ein bisschen Aufwand ist. Ändert sich da jetzt in Zukunft ein bisschen was? Weil im Moment funktioniert das ja noch, muss man sagen. Also im Moment scheint es zu funktionieren. Also wenn ich mir den E-Trucker, den ich mir ja jede Woche reinziehe, anschaue, scheint es ja gut zu funktionieren. Aber das kann ja nicht die Zukunft sein, weil wenn jetzt ganz viele merken, ups, das ist ja viel billiger mit dem E-Truck und ich möchte jetzt auch umsteigen, dann kommen ja relativ schnell relativ viele Trucks auf die Straße und dann wird es eng.
Ja, tatsächlich. Und deshalb, also es ist sowieso schon eng. Ne? Also wenn wir sehen, was an den Autobahnen parkt, die stehen ja meistens nicht geordnet auf den Parkplätzen, sondern mittlerweile schon in Auffahrten und sonst wo auf den Parkplätzen. Und dann noch laden zu müssen, ist natürlich die zweite Herausforderung, weil vielleicht hält sich der ein oder andere Dieselfahrer nicht dran, wenn er auf der Suche nach einem Parkplatz ist, da vielleicht eine Ladestation auch zu blockieren. Das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn die Lenk- und Ruhezeit dann überschritten ist. Deshalb ist es natürlich so, dass an neuen, extra geplanten Möglichkeiten, Parkplätzen, da tatsächlich für die LKWs was neu gedacht und noch neu gemacht werden muss. Das heißt, das Thema ist, wie bekomme ich auf das platte Land, am besten dahinter noch mit einem Windrad, Klammer auf, Klammer zu, genug Strom dahin. So, das heißt, die Bundesregierung muss sich jetzt drum kümmern, für wie auch immer sie heißen. Also es gibt ja verschiedene Konsortien, die sich gegründet haben aus den Herstellern heraus, da LKWs mit Ladeinfrastruktur zu versorgen. Aber das, was immer das Problem ist, mehrere Megawatt sozusagen Strom dahin zu bekommen. Das heißt, die Genehmigungen und alles das, was drumherum passiert ist, geht natürlich über die Bundeshand. Und dafür hat der Masterplan tatsächlich verschiedene Lösungen schon vorbereitet. Und die Nationale Offensive für Wasserstoff, also die Leitstelle Elektromobilität, um es genau zu sagen, vom Bundesverkehrsministerium, hat da tatsächlich schon in weiser Voraussicht diverse Verträge abgeschlossen, damit dann diejenigen nicht machen müssen, die dann quasi diesen Parkplatz errichten.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ein LKW lädt, dann lädt er richtig, das heißt auch richtig viel. Das heißt, die Ladesäulen, die rechnen sich viel, viel schneller, wenn sie eben für LKWs eingerichtet werden. Also eigentlich haben ja die Anbieter wie ENBW und was es da sonst noch so gibt, Vattenfall und ich schieß mich tot, haben ja eigentlich ein großes Interesse, Ladeparks zu bauen, die nur für LKWs da sind. Weil wenn ich mit meinem Tesla da angedackelt komme, dann lade ich maximal 40, 50 Kilowattstunden in meinen Akku. Wenn so ein LKW kommt, dann kommen da immer 500, 600 Kilowattstunden raus. Das rechnet sich sehr.
Ja, da hoffen die natürlich jetzt auch drauf, weil das, was ja die Ladeinfrastruktur Betreiber jetzt gerade bemängeln, ist, dass die Leute, die ja jetzt wie wir, also jetzt Jessica und ich nicht, aber alle anderen ja quasi eher elektrisch fahren, wenn sie ein Familienhaus und eine Wallbox haben. Das heißt, das, was ich minimal da nachlade, wenn ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr im Urlaub da auf der Autobahn lang fahre, das kann ja kein Geschäftsmodell sein. Mhm. So, aber wenn ich die E-LKWs sehe, das hast du gerade schön beschrieben, die fahren täglich.
Und die fahren laden auch nachts,
täglich,
ne?
Genau, die laden tags und nachts über. Ja. Tagsüber habe ich natürlich das Schöne, wenn wir jetzt nicht gerade so einen Tag wie heute im Winter haben, also die Dunkelflause, es gibt ja auch die Hellbrise, ne, um das Gegenteil mal zu sagen. Ja. Und dann ist es meist mittags. Das heißt, da, wo sie sowieso ihre Lenk- und Ruhezeiten haben, in den 45 Minuten kann richtig Strom durchgehen. Also insofern, da wird es tatsächlich echt spannend. Wobei, weil du gerade NBW gesagt hast, NBW wird wahrscheinlich eher nicht in die LKW-Ladeinfrastruktur investieren. Also jetzt im Moment nicht. Im Moment sind es ja nur die PKWs, aber so Firmen wie Traton oder Mylons, die ja von den OEMs, die auch LKWs herstellen, betrieben würden, die sind da tatsächlich eher am Zuge und stellen die Megawatt da eben auch zur
Verfügung. LKW-Führerschein, ich will dich auf dem Truck sehen.
Dann, wenn du ihn mir bezahlst. Ich würde nämlich total gerne LKW fahren. Also ich sage immer, wenn ich im Lotto gewinne, mache ich einen LKW-Führerschein, weil alle sagen immer Motorrad. Nee, vergiss es, ich mache einen LKW-Führerschein, dann kommt der E-LKW und dann kommt hinten drauf ein umgebauter Aufflieger, mit dem ich dann die Welt bereise, weil da hinten drin ist dann mein Schlafwohnzimmer und natürlich auch mein Podcast-Studio auf Rädern.
Sehr gut.
Ich hätte da eine einfache Idee. Sprich doch mal mit Tobias Wagner, der ja jetzt auch mit 80 Ladestops in die Welt fahren möchte, ob du vielleicht noch als Beifahrerin und so.
Ich weiß nicht, ob meine Arbeit das so gut findet, wenn ich dann so lange weg bin.
Wahrscheinlich eher nicht. So,
da braucht es dann wirklich erst den Lotto gewinnen.
Dann müssen wir reden über ja etwas, worauf wir eigentlich schon lange warten, nämlich bidirektionales Laden, was ja eine super schicke Sache wäre, wenn es nicht so bescheuert geregelt wäre in Deutschland, weil man dann einfach viele Steuern zahlen muss für das Rein- und wieder Rausladen und was weiß ich. Das funktioniert in Deutschland noch nicht, in anderen Ländern ist man da schon weiter. Es gibt auch inzwischen Fahrzeuge, mit denen man bidirektional laden kann. Jessica hat so ein Fahrzeug zum Beispiel, die könnte, wenn sie zu Hause die Infrastruktur hätte, aber ihr Auto kann.
Und das,
kann
obwohl das so alt ist, richtig, und Schademo hat. Nur richtig, mal so am Rande, ja. Old but gold.
Aber er kann bidirektional laden. Trotzdem macht sie es natürlich nicht, weil es sich einfach im Moment nicht lohnt. Auch da sagt der Masterplan Ladeinfrastruktur, das müssen wir ändern, Julia.
Genau, also wir wollen natürlich so was wie Mehrparteienhäuser, Depots, Betriebshöfe oder so, da wo die Fahrzeuge tatsächlich auch stehen oder auch länger stehen, tatsächlich dann auch versorgen. Also wir gucken jetzt mal nach Berlin, ganz aktuell, da ist ja gerade dieser Anschlag auf das Kabel. Wie cool wäre es, wenn man dann einfach statt ja einfach im Dunkeln und im Kalten zu sitzen, weil der Strom nicht funktioniert, dann tatsächlich sein Auto anschließen könnte und dann von der Ladeinfrastruktur irgendwo anders Strom kaufen könnte und dann sein Mehrfamilienhaus sozusagen auch ja damit wieder in Gang bringen würde. Und das Thema ist ja, also technisch ist das überhaupt gar kein Problem. Strom rein, Strom raus, würde der Techniker sagen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir befinden uns ja in Deutschland. Das heißt, erstmal die Frage, ne, wenn ich damit Geld verdiene, wie sieht das eigentlich aus? Das Finanzamt ist dazwischen und möchte ja vielleicht auch noch was abhaben. Das heißt, sie haben bisher gesagt, naja, im Prinzip bist du ja dann Stromverkäufer und musst dich an alle Regeln halten, die so ein Stadtwerke oder wie auch immer auch haben. Ist natürlich vollkommen überdimensioniert, auch von der Größenordnung. Insofern, das wird jetzt gekippt. Dann kommt noch die Regulatorik dazu, also und auch die Versicherung. Wie sieht's eigentlich aus, wenn Jessica jetzt bei mir steht mit ihrem Nissan und es passiert entweder was am Akku oder an meiner Energieversorgung im Haus? Ne? Welche Versicherung zahlt da? Warum? Wieso? Genau, auch da wird's neue Dinge dann einfach auch geben. Und die Frage ist, Mehrwertsteuer ja, nein. Also das Thema ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kartoffeln auf meinem Balkon oder im Garten anbauen würde und die selber essen würde, ist es dann tatsächlich auch so, dass ich im Prinzip Mehrwertsteuer dafür zahle, dass ich im Prinzip selber was angebaut habe. So, also das sind die Themen, die da einfach kommen. Nichtsdestotrotz haben wir erstmal die Fahrzeuge nicht so wirklich am Markt. Also es gibt ein paar IDs, die das bereits können. Es gibt auch einen Ford, der das kann, aber die sind eher selten. Und dann ist es im Prinzip auch so, dass jetzt Geld da reinfließt vom Masterplan beziehungsweise von der Bundesregierung, dass im Prinzip bidirektionale Ladelösungen auch erforscht werden und sozusagen auch in diese A4 eingeführt werden. Genau, mit allen Tests, die dahinter sind und Regularien, die da einfach notwendig sind. Mhm. Genau, und damit das bidirektionale Laden einfach als Geschäftsmodell funktioniert, ist da im Prinzip ja eine Möglichkeit im Prinzip dann auch gegeben.
Und vor allem, man muss ja eins sagen, wir brauchen unbedingt dieses bidirektionale Laden, weil es einfach unser Stromnetz entlasten kann oder auch im Krisenfall weiterhelfen kann, wenn das funktioniert. Wobei man sagen muss, also ich kenne das jetzt von meiner Solaranlage, da wurde ich am Anfang gefragt, ob ich jetzt auch netzunabhängig funktionieren möchte. Also, dass wenn zum Beispiel Stromausfall ist in Horb, dass dann ich mich mit meiner Batterie versorgen kann, ne, im Fall der Fälle. Und tatsächlich in Horb ist der Strom durchaus öfter mal ausgefallen. Ich las aber dann trotzdem im Dunkeln, weil du brauchst dann ein zusätzliches Gerät, das dann eben zuverlässig trennt vom Netz und das kostet richtig Geld. Also damals, als ich meine Anlage gebaut habe vor ein paar Jahren, vor 4-5 Jahren, hat das 3.000 Euro gekostet zusätzlich. Dann habe ich gesagt, gut, also 3.000 Euro für alle 1,5 Jahre mal einen kurzen Stromausfall, das lohnt sich für mich nicht. War aber ein bisschen traurig, weil ich hätte es gerne gehabt tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, naja, aber wenn irgendwie mal ein Krisenfall ist oder so, habe ich trotzdem weiterhin Strom, während die anderen im Dunkeln tappen. Auf der anderen Seite ist es einfach so, wir haben ja dieses Nord-Süd-Problem in Deutschland nach wie vor, dass also im Norden viel Strom produziert wird, viel Windenergie und dass wir den nicht rüber transportiert bekommen bis runter nach Bayern. Wir kriegen es einfach nicht hin im Moment, weil einfach die Stromtrassen zu klein sind. Da wäre das natürlich super, wenn in Bayern tagsüber die Sonne scheint, man den Strom speichern könnte in die Autos und dann nachts aus den Autos entnehmen könnte. Das würde das Stromnetz deutlich entlasten. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Aber vielleicht sehen wir da in 10 oder 15 Jahren. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, wobei auch die Stromtrassen ja im Moment ausgebaut werden. Und da gab es ja neue Rekorde im letzten Jahr, 2025, was das betrifft, also den Ausbau. Da sind wir ja auf einem guten und richtigen Weg. Gut, dann würde ich vorschlagen, reden wir über das nächste Thema, nämlich über die THG-Quote. Das ist etwas, was uns Elektroautofahrer immer sehr freut, denn das bedeutet, einmal im Jahr klingelt das Kässchen bei uns und wir kriegen ein bisschen Geld. Bisschen ist gut pro Auto, dieses Jahr so um die 200 Euro wohl, die wir bekommen, netto, weil wir müssen das nicht versteuern. Und da ändert sich auch ein bisschen was an der THG-Quote, abgesehen davon, dass wir mehr Geld bekommen.
Naja, erstmal, ich hole meine THG-Quote nicht ein, weil ich nämlich tatsächlich mein Zertifikat gar nicht erst in den Markt geben möchte, damit da Dreckiges auf der anderen Seite passiert. Aber genau das machen ja die wenigsten sozusagen, da bin ich ja die Ausnahme. Aber Thema ist natürlich, dass jede Minderung vom Treibhausgas uns besser tut. Also insofern die globale Erwärmung da einfach sinkt. Und deshalb müssen wir eben auch gucken, dass wir da ja die THG-Quote auch mit im Blick haben. Im Prinzip gibt es jetzt verschärfte Vorgaben und wird sich das positiv natürlich auf den THG-Zertifikatshandel auswirken. Das heißt, die Leute, die dann wirklich richtig verschmutzen, müssen dann nochmal teurer in die Tasche greifen und bei uns klingelt wahrscheinlich dann noch mehr die Kasse. Genau, also im Prinzip werden sich die THG-Quotenprämien für Elektrofahrzeuge stabilisieren oder sogar steigern können. Da sind wir mal gespannt, was die Anbieter auf dem Markt dann uns uns mal ja als Angebot machen.
Wobei, du könntest ja das Geld von der THG-Quote nehmen und dann einsetzen für den Umweltschutz. Du könntest diese 200 Euro nehmen und davon schon mal eine halbe Balkonanlage Solar kaufen und damit Strom produzieren.
Ja, das mache ich ja ohnehin, aber ich sag mal so, ich muss ja den anderen auch nicht fördern. Ich weiß nicht, wie es Jessica geht, wie sie das Verhältnis zur THG-Quote hat und ob sie da jetzt die Million schon ausgegeben hat.
Nee, also tatsächlich, ich habe ein einziges Mal die THG-Quote eingefordert. Das war auch so diese Zeit, wo es halt auch ziemlich viel Kohle dafür gab. Und ich wohne ja doch nah am Schwäbischen, dann kam das so ein bisschen durch, dass man dann besser das Geld haben, wie es Geld brauchen. Und danach habe ich es aber tatsächlich auch nicht mehr gemacht und tatsächlich mit der gleichen Argumentation wie du, Julia, dass ich gesagt habe, ich will das eigentlich gar nicht fördern, dass da andere sich darauf ausruhen, dass ich ein Elektroauto fahre. Ich möchte das nicht. Und das ist mir dann das Geld auch nicht wert.
Also ich finde es irgendwie schön, dass derjenige, der Benzin in sein Auto tankt, mir Geld dafür bezahlt, dass ich mir dann in die Tasche stecken kann. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen anders als ihr. Ich finde es gut. Auf der anderen Seite wäre es natürlich gut, wenn es keine THG-Quote gäbe, sondern stattdessen einfach kein CO2 mehr produziert werden würde oder immer weniger und man da auch noch andere Mittel dafür finden würde. Aber das ist halt leider nicht so. Schade.
Ja, wichtig ist einfach noch bei der THG-Quote, dass ja auch die Wirtschaftlichkeit vieler Ladepunkte sich damit erhöht. Wir hatten gerade in einem anderen Punkt von wegen, naja, die Betreiber, ne, und der LKW, die Strommenge und so, die da durchgeht. Also das wird natürlich dann nochmal erhöht und die armen Ladesäulenbetreiber, die ja jetzt gerade auch in Schwierigkeiten sind, weil die E-LKWs ja noch nicht so massiv auf der Straße sind, haben da mit der THG-Quote tatsächlich echt nochmal einen Riesenhebel für sich.
Wobei auch für einen LKW bekommt man die THG-Quote, oder?
Ja, ist es. Tatsächlich.
Und da dürfte man deutlich mehr bekommen.
Das ist auch mehr, das ist eine vierstellige Summe auf jeden Fall, ja.
Also wieder ein Argument mehr, sich ein E-LKW zuzulegen, wenn man darauf angewiesen ist. Bleiben wir nochmal beim E-LKW. Wir haben es vorhin schon angerissen, da gibt es also die Mautbefreiung bisher, die sollte eigentlich jetzt auslaufen, wurde aber jetzt verlängert bis 2031. Ursprünglich sollte die bis 31. Dezember 2025 gelten und da war lange auf der Kippe, wird das jetzt fortgesetzt oder nicht. Es wird fortgesetzt und das ist eine wirklich gute Nachricht, denn dadurch lohnt sich ein E-LKW erst recht, wenn man eben viel auf der Autobahn unterwegs ist. Wir haben es ja vorhin schon besprochen. Das können mehrere 10.000 Euro pro Jahr bedeuten für ein Logistikunternehmen, das eben E-LKWs betreibt. Und so hat man schnell den Mehrpreis eines E-LKWs drin, wenn man, wie gesagt, viel über die Autobahn fahren muss. Und?
Also das Thema ist ja auch, wir haben auch über die Anschaffungskosten gesprochen. Die meisten sind ja gar nicht bar bezahlt, sondern die sind ja geleast. Das heißt, wir sind auch in der Leasingrate dann nochmal, auch für die Banken natürlich auch nochmal sicherer, wenn sie eben erkennen, alles klar, die Finanzierung ist über x Jahre und wenn du dann eben auch noch eine Mautbefreiung hast, dann ist es tatsächlich auch, ich sag mal, rechnet sich das ja noch schneller. Das sehen auch die Banken, die sozusagen diese Leasingverträge rausgeben. Und wenn ich eben bis Mitte 2031 den Plan habe, also den LKW schreibe ich ja nicht über 2-3 Jahre ab oder 8 Jahre, sondern die laufen ja deutlich länger. Da ist es tatsächlich schon mal ein Mittel, wenn man das jetzt von der Bundesregierung eingestampft hätte oder gesagt hat, für 2, eventuell 3 Jahre. Das hätte dann keiner wirklich irgendwie als wirklich einen Gamechanger gehabt. Aber jetzt bis 31, also bis Mitte 31 ist schon mal eine Ansage. Da ist sozusagen auch das Thema wirklich auch präsent. Das Problem ist natürlich, im Verteilverkehr, wo ich die Autobahn nicht so habe, oder ich denke jetzt auch mal an Fahrschulen, ne? Wir haben gerade über den Führerschein gesprochen. Die sind ja nur zu Sonderfahrten auf der Autobahn. So, das heißt, die betrifft es eigentlich gar nicht. Die sind eher Stadt, Land, über Land unterwegs, aber eben seltener mal auf Autobahn. Also für die wird es natürlich ein bisschen schwierig, sich das zu rechnen. Aber das sind auch wieder Fälle, wo man dann einfach gucken muss. Aber nichtsdestotrotz, Mautbefreiung ist ein wichtiges Thema, gerade für den Transitverkehr, dass wir da auch die großen Touren im Prinzip abdecken können.
Und vom E-LKW jetzt zum E-Auto, da gibt es auch eine gute Nachricht zum Thema Kfz-Steuer. Die Steuerfreiheit für E-Autos wird verlängert. Das sollte ja auch auslaufen, wird jetzt verlängert bis zum 31. Dezember 2035. Das heißt, wenn ich heute ein Auto kaufe, dann ist es 10 Jahre steuerbefreit. Erst dann muss ich Steuern bezahlen und die werden dann wahrscheinlich moderat sein, weil eben ja umweltfreundlich. Aber ich glaube, da gibt es einen kleinen Pferdefuß. Wenn ich nämlich nächstes Jahr ein Auto kaufe, dann habe ich nur noch 9 Jahre Jahre und danach 8 Jahre. Also jedes Jahr, weil es gilt ja nur bis zum 31. Dezember 2035. Also hier steht, die Steuerfreiheit gilt dabei jeweils für bis zu 10 Jahre. Bis zu 10 Jahre, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2035. Das heißt, 10 Jahre sind dann in den nächsten Jahren nicht mehr gegeben, sondern weniger.
Genau, also das, was ich jetzt mit meinem Auto festgestellt habe, nämlich, dass das Finanzamt tatsächlich mal Geld von mir haben wollte für das Elektroauto, da war ich ein bisschen überrascht, wird dann schon vorher eintreten. Gut, ich sag mal vorsichtig. Klar, ich habe das mal gerechnet im Vergleich zu einem Verbrenner-Pendant. Das sind bei mir schon tatsächlich 500 Euro im Jahr gewesen, die Differenz. Das hat sich schon bemerkbar gemacht. Dass ich jetzt 80 Euro zahle, ist jetzt nicht so ganz viel. Ja, klar, hat mich geärgert, aber nichtsdestotrotz finde ich das immer noch einen schönen Anreiz. Aber wenn ich überlege, je kleiner das Auto ist, desto weniger Steuern zahle ich ja bei beiden. Also ich glaube, ein Verbrenner-Smart oder ein E-Smart, das, ich glaube, das eine sind 40 und das andere sind 25 Euro. Weiß ich nicht, ob das den Kohl nochmal fett macht in der Kaufentscheidung. Aber wir Deutschen ticken ja so, wenn wir irgendwas gratis bekommen und wenn es nur 3 Euro beim Parken sind, dann machen wir das auf jeden Fall, weil das ist besonders cool. Ich weiß nicht, wie das bei euren Autos ist, wann ihr das erste Mal steuerpflichtig seid jetzt.
2027. Ich habe es ja 2017 im März gekauft. März 2017, das heißt im März 2027. Das ist nicht mehr allzu lang, werde ich steuerpflichtig mit dem Tesla Model S.
In Oktober 2018.
Okay, dann hast du noch am längsten sozusagen. Sehr gut.
Ja.
Nee, also das kommt demnächst auf uns zu, aber ich rechne da jetzt nicht mit einem besonders hohen Betrag, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal, was da kommt. Übrigens, mein Tesla steht immer noch in der Werkstatt und zwar bis zum 12. Januar. Wir zeichnen übrigens auf am Sonntag, den 4. Januar. Also, wenn ihr euch wundert, jetzt wisst ihr warum. Gut, wenn ihr es hört, dann habe ich ihn hoffentlich inzwischen wieder zurück für mächtig viel Geld an Reparaturkosten.
Ja, wir heulen jetzt einmal mit dir und bemitleiden dich mal eine Runde. Aber so. Das Thema Steuern ist ja noch nicht gegessen, sondern es gibt ja noch eine neue Beitragsbemessungsgrenze.
Richtig. Das wird die wenigsten jetzt vielleicht direkt betreffen. Mich hat es tatsächlich mal betroffen. Und zwar auch negativ, weil ich da eine Dummheit gemacht habe. Damals, als wir das Model Y geleast haben über die Firma, da war mein Auto nämlich knapp über der Grenze, weil ich damals noch eine, was war denn das? Ich glaube, weil ich die Farbe anders hatte. Also kam knapp drüber mit irgendwas. Ja, und dann musste ich tatsächlich da ein bisschen rummachen, weil ich dann über diesen Brutto-Listenpreis von damals, glaube ich, 50.000 oder 60.000 drüber war. Ich glaube, über 50.000. Dann wurde das ein paar Monate später erhöht. Dann konnte ich das dann so deißen, dass ich dann doch wieder reingekommen bin. Aber es war ein riesengroßer Käse. Jetzt ist es so, wenn ich mit meinem privat genutzten rein elektrischen Dienstwagen unterwegs bin, dann gibt es ja die 0,25% Regelung. So, und die galt aber bisher nur, wenn das Fahrzeug billiger als 70.000 Euro war. Wenn es drüber gegangen ist, dann galt es nicht mehr. Diese Bemessungsgrenze von 70.000 wird jetzt erhöht auf 100.000 Euro brutto Listenpreis. Das heißt, da kommen einfach mehr Autos drunter. Jetzt kann man natürlich sagen, muss das sein, dass ein 100.000 Euro Auto immer noch steuerlich gefördert wird? Darüber kann man durchaus streiten, kann man machen, machen wir jetzt nicht, weil das ist nicht unser Job. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Fakt ist aber, Elektroautos, die dann 100.000 Euro oder drunter kosten, die werden dann eben gefördert über diese 0,25% Regelung. Zum Vergleich, wer mit Benziner unterwegs ist, nach wie vor, der zahlt halt 1%. So, also 4-mal mehr.
Wir kommen ja auch noch gleich zur E-Auto-Förderung und der Kaufprämie. Also insofern, da sind ja auch die kleineren Fahrzeuge sozusagen dann
auch. Die werden dann auch gefördert, genau.
Aber mal so ganz schnell gesprochen, so ein ID7, ja, also der klassische deutsche Kombi, liegt schon, wenn du da ein paar Klicks machst, schon genau bei 70.000 und dann wird es nämlich schon komisch. Also der würde da tatsächlich rausfallen. Ich weiß nicht, ob von Wolfsburg das mal so in die Bundesregierung geflüstert wurde, aber das könnte natürlich
kann durchaus sein. Ja, aber es hat sich in den letzten Jahren wirklich deutlich erhöht. Ich glaube, als ich vor 2 Jahren meinen Y gekauft habe, war die Grenze noch bei 50.000, wurde dann kurze Zeit später auf 60 erhöht oder von 60 auf 70, wobei mein Y hat nicht 60.000 Brutto-Listenpreis gehabt, also der war drunter, deutlich. Naja gut, reden wir mal über weiterhin über Dienstwagen und da gibt es neue Nachweispflichten und präzisere Abrechnungsregeln. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Naja, dass zum Beispiel ab dem 1. oder seit dem 1. Januar Arbeitgeber tatsächlich noch höhere Kosten sozusagen steuerfrei erstattet bekommen. Das heißt, die Kilowattstunden und der belegbare Strompreis muss sozusagen dokumentiert werden und dann können sozusagen da Steuererstattungen fällig werden. Wollte ich gerade sagen, nee, das ist das falsche Wort.
Aber ab dem 1. Januar können Arbeitgeber nur noch jene Kosten steuerfrei erstatten, die anhand gemessener Kilowattstunden eines belegbaren Strompreises dokumentiert sind. Das heißt, wenn ich zu Hause lade und das abrechnen will über meinen Arbeitgeber, muss ich jetzt deutlich mehr dokumentieren und messen und was weiß ich. Das heißt, es wird schwieriger, das Geld erstattet zu bekommen tatsächlich. Das ist eigentlich blöd.
Genau, also die klassische Wallbox ist ja erstmal nicht abrechnenbar. Mhm. Also das Einzige, was ich halt machen kann, meistens haben die ja schon doch einen Zähler drin. Aber wenn ich eben separat sozusagen baulich das in meine, ja, in meinen Carport gebaut habe, dann kann ich dann natürlich auch einen simplen Zähler vorsetzen, der nur für das sozusagen genutzt wird. Insofern, es ist kein Hexenwerk, aber soll natürlich so ein bisschen auch das Thema dann auch Gerechtigkeit, ja, einfach reinbringen.
Und was auch interessant ist, ich kann, was den Tarif betrifft, zwei Modelle wählen. Entweder ich nehme einfach meinen Haushaltsstromtarif. Ja, also wenn da drin steht, du zahlst 32 Cent pro Kilowattstunde, kann ich das ansetzen. Oder aber das Statistische Bundesamt veröffentlicht jedes Jahr einen Durchschnittswert für das jeweilige Kalenderjahr. Den kann ich auch ansetzen. Also kann ich gucken, wo komme ich besser weg und dann kann ich das ansetzen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es.
Ja, manchmal ist es ja so, dass du vielleicht auch den Haushaltsstromtarif gar nicht brauchst, ne, im Sommer durch eine PV-Anlage. Und dann kannst du ja trotzdem den Durchschnittswert vom Statistischen Bundesamt.
Genau, also das heißt, das ist interessant. Das heißt nämlich, dass also ich zum Beispiel bekomme, glaube ich, 11 Cent pro Kilowattstunde, die ich ins Netz einspeise. Ne? So, die kriege ich. Aber wenn ich jetzt stattdessen das in mein Auto pumpe, diesen Strom, bekomme ich eben den Haushaltsstromtarif. Und wenn das 32 Cent sind, dann kriege ich plötzlich für meine Kilowattstunde im Grunde dreimal so viel Kohle, als wenn ich es einfach nur ins Netz. Das heißt, es lohnt sich dann für mich, den Strom möglichst in mein Auto zu packen, statt ins öffentliche Netz zu machen und das dann über meinen Arbeitgeber abzurechnen.
Genau, also das ist ja auch der Vor- und Nachteil von diesen dynamischen Tarifen. Also egal, ob das PV ist oder ob das jetzt dynamische Verträge sind, die du irgendwo mit jemandem abgeschlossen hast. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die sind ja bekannt. Das ist natürlich der Anreiz sozusagen, im Prinzip das E-Auto dann auch zu laden und dann auch dem Stromnetz sozusagen Entlastung bietest. Damit soll es ja eigentlich auch funktionieren und auch das Stromnetz auch entlasten. Insofern ist es schon in Ordnung so, dass man entweder das eine oder das andere sozusagen nehmen kann. Damit man es eben auch mal einfach macht. Also das ist ja so ein bisschen Bürokratieabbau. Wenn du halt den durchschnittlichen Haushaltsstrompreis dann irgendwie auch nehmen kannst, dann ist es ja auch in Ordnung.
Jessica, du hast ja eine ältere Karre, die außerdem noch mit Chademo laden muss, was ja auch nicht mehr so wahnsinnig prickelnd ist. Ja?
Wir haben gerade festgestellt, sie hat die jüngste Karre von uns dreien.
Ja, aber es ist trotzdem eine Karre, die man so langsam austauschen könnte, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat sie auch ein bisschen Probleme mit der Batterie und überhaupt mit dem Chademo-Laden und was weiß ich.
Ja, aber wir haben schon gesagt, erst muss der Diesel weg. Also
ich würde ja an deiner Stelle den Diesel verkaufen und den anderen Wagen auch und dann mir ein neues E-Auto kaufen. Aber jetzt ist halt die Frage, und deswegen spreche ich das überhaupt an, wartest du auf eine Förderung, die soll ja kommen im Jahr 2026, oder ist dir das wurscht? Oder kaufst du eh nicht?
Mir tatsächlich wurscht, Förderung, ja oder nein. Ich finde eine Förderung prinzipiell sinnvoll. Für diejenigen, die noch nicht überzeugt sind, ich bin ja überzeugt, und deswegen ist mir das relativ egal, ob das jetzt gefördert ist oder nicht.
Naja, aber du musst ja auch auf das Geld achten und es ist halt schon ein Unterschied, ob das Auto, was weiß ich, 3.000, 4.000, 5.000 Euro weniger kostet als ohne Förderung, oder?
Ja gut, aber die Förderung ist doch irgendwie gefühlt immer eingepreist. Also ja. Dann werden die Autos halt plötzlich genau diese 4.000, 5.000, 6.000 Euro teurer, die du dann hinterher rauskriegst.
Ich glaube, das wird diesmal anders sein, weil wir ja bisher keine Förderung mehr hatten und die ja dann nicht die Preise dann plötzlich um 5.000, 6.000, 7.000 erhöhen können. Sage ich jetzt einfach mal. Aber das Problem, was ich im Moment sehe, ist, es soll ja eine Kaufprämie kommen 2026, nur weiß noch keiner, wie genau sie kommt und vor allem nicht, wann sie kommt. Und wenn ich jetzt ein Auto kaufen wollte, dann würde ich gerade echt abwarten, wie die Förderung aussieht, um dann eventuell eben von dieser Förderung zu profitieren. Also, was ist denn bisher bekannt? Einerseits ist bekannt, dass förderberechtigt sollen alle Haushalte sein, die zusammen ein zu versteuerndes Einkommen von bis zu 80.000 Euro jährlich haben. Gut, da würde ich noch reinpassen. Und wenn ich dann noch ein Kind habe, dann erhöht sich das nochmal um 5.000 pro Kind. Also wenn ich 10 Kinder habe, dann darf ich auch 50.000 Euro mehr verdienen im Jahr, also bei 130.000 liegen. Aber erstmal ist die Grenze 80.000. Meisten haben vielleicht ein oder zwei Kinder. Das heißt, das erhöht sich dann auf 85.000 oder 90.000. Dann ist dann eine Basisförderung geplant von 3.000 Euro, die aber je Kind um 500 Euro steigen soll und maximal 1.000 Euro Kinderzuschlag erreichen soll. Ja, also wenn ich 10 Kinder habe, dann geht das leider nicht.
Kriegst du trotzdem nur 1.000.
Kriege ich trotzdem nur 1.000. Das ist dann doof. So, und dann, wenn ich einen Haushalt habe, der ein besonders niedriges Einkommen hat, wobei das im Moment noch nicht definiert ist, was bedeutet denn niedriges Einkommen, da soll es nochmal 1.000 Euro geben.
Wenn das monatliche Netto Einkommen weniger als 1.000 Euro liegt. Also die Grenze ist schon definiert.
Ja.
Ne? Also wir reden über das Existenzminimum, weil das sind ja sozusagen 1.000 mal 12, also ungefähr 12.000 Euro. Und da ist es tatsächlich so, dass das sozusagen nochmal aufgestockt
wird. Warte, jetzt muss ich dich da auch nochmal korrigieren. Also, wenn du weniger als 3.000 Euro netto hast, dann kriegst du 1.000 mehr. So rum ist es. Also bei 1.000 Euro netto wäre dann doch ein bisschen wenig. 3.000 Euro. Wenn du also weniger als die 3.000 Euro monatlich hast, dann bekommst du 1.000 Euro mehr Förderung.
Na, wie gut, dass wir das jetzt machen, bevor ich in die ersten Beratung gehe.
Genau. So, und dann ist noch eins interessant und das ärgert mich ehrlich gesagt, aber wundert mich auch nicht. Plug-in-Hybride sollen wieder entgegen früherer Überlegungen doch wieder förderfähig sein. Ich glaube, da spielt die deutsche Automobilindustrie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Leider. Und das ist eine unrühmliche, weil das einfach eine Sackgasse ist, meiner Meinung nach, Hybride. Aber es ist so, die sollen jetzt auch förderfähig sein. Inwieweit, ob sie genauso gefördert werden oder wie in der Vergangenheit ein bisschen weniger, das werden wir sehen. Und wir wissen auch noch nicht, wann die Förderung kommt. Und ich glaube, es wäre jetzt ganz wichtig, dass sie möglichst schnell kommt, weil ich denke, die Leute, die sich jetzt ein Elektroauto kaufen, die sind eigentlich gerade doof, weil sie bekommen auf keinen Fall eine Förderung. Die bekommen sie erst, wenn es offiziell ist. Und das dürfte in den nächsten, hoffentlich Wochen, der Fall sein. Also ich würde im Moment abwarten mit dem Kauf eines Elektroautos. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment würde ich abwarten, wenn ich die Förderung abgreifen möchte. Nun ja, die beiden Damen haben keine Meinung dazu. Dann würde ich sagen, machen wir einfach den Deckel drauf und verabschieden uns bis zur nächsten Woche und danke fürs Zuhören und gerne weiterempfehlen und bis dann. Tschüss Jessica und tschüss Julia. Ciao.
Tschüss. Ciao.